Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Einwärts. Dicke Berufskarriere nach dem Besuch von einer berühmten Uni, ein akademischer Titel obendrauf, dazu der richtige Mann oder die richtige Frau, mit berühmtem Nachnamen am Schlüsselbund, die Schlüssel zu einem grossen Haus und schicken Auto, dazu der Massanzug und die Schuhe, die sitzen und am Handgelenk eine teure Uhr. Ein Mensch mit Prestige, ob mit oder ohne Doktortitel, mit oder ohne dickes Portemonnaie. Wir alle machen mehr, viel mehr fürs Prestige, als wir im ersten Augenblick würden denken oder auch zugeben, nur aus Prestigegründen. Heute erfahren wir von unseren Gästen, warum wir Menschen so auf Prestige aus sind. Und mein erster Gast sagt im Treffpunkt heute, Prestige gibt's nicht zum fairen Preis. Schönen guten Montagmorgen von mir, Christian Zeugin.
Everyone considered him the coward of the county. He'd never stood one single time to prove the county wrong. His mama named him Tommy, but folks just called him Yellow. But something always told me they were reading Tommy wrong. He was only 10 years old. Daddy died in prison. I looked after Tommy, 'cause he was my brother's son. I still recall the final words my brother said to Tommy. Son, my life is over, but yours has just begun. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now, it won't mean you're weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. There's someone for everyone, and Tommy's love was Becky. In her arms he didn't have to prove he was a man. One day while he was working, the Gatlin boys came calling. They took turns at Becky, and there was three of them. Tommy opened up the door, saw his Becky crying. The torn dress, the shattered look, more than he could stand. He reached above the fireplace and took down his daddy's picture. As his tears fell on his daddy's face, he heard these words again. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now it won't mean you're weak. Turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. The Gatlin boys just laughed at him when he walked into the bar room. One of them got up and met him halfway across the floor. When Tommy turned around, they said, hey, look, old Yellow's leaving. But you could have heard a pin drop when Tommy stopped and locked the door. 20 years of crawling was bottled up inside him. He wasn't holding nothing back. He let him have it all. When Tommy left the bar room, not a Gatlin boy was standing. He said, this one's for Becky, as he watched the last one fall. And I heard him say, I promised you, Dad, not to do the things you've done. I'll walk away from trouble when I can. Now please don't think I'm weak. I didn't turn the other cheek. And Papa, I sure hope you understand.
fight when you're a man. Everyone considered him the coward of the county.
Kenny Rogers auf DRS1. Was wir alle machen oder nicht alle machen, nur aus Prestigegründen. Heute im Treffpunkt auf DRS1. Sagen Sie jetzt bitte nicht, Sie haben nicht auch die eine oder die andere Marke, die Sie besonders schätzen. Vielleicht das Parfum, das Sie heute Morgen angespritzt haben, das Sie gerne tragen. Oder die Hose, Schuhe oder eine Tasche. Ein Markenartikel kann es durchaus schaffen, dass er für uns Prestige ist und bedeutet. Was ist das Geheimnis hinten dran? Vorstellen darf ich Ihnen jetzt einen Mann, der weiss, wie man so eine Marke aufbaut, damit sie eben zu einem Lieblingsartikel wird, wie man so eine Marke bewirbt und wie man den Markentitel auch kommuniziert. Er ist strategischer Planer bei Young & Rubicam, eine Agentur für Werbung und Markenaufbau. Guten Morgen, Urs Krucker. Urs Krucker, so eine Marke. Sie haben vorher gesagt, Prestige gibt es nicht zum fairen Preis. So habe ich Sie vorgestellt. Der Mann sagt, Prestige gibt es nicht zum fairen Preis. Was heisst das genau?
Ja, das stimmt. Wenn man sich mal anschauen, was eine Prestige-Marke überhaupt ist. Eine Prestige-Marke ist eine Art Statussymbol, wo man einem Konsument erlaubt, seine finanzielle Potenz und seinen wirtschaftlichen Erfolg nach außen zu zeigen und je nach Kulturkreis natürlich auch zu zelebrieren.
Das heisst, das müssen wir vielleicht schnell runterbrechen. Das könnte konkret heissen, irgendeine teure Uhr, die ich mir kaufe für viel Geld, wo ich mir aber bewusst bin, in dem Moment hinter dem Namen versteckt sich für mich eine besondere Bedeutung, nämlich, dass ich viel Geld haben müssen ausgeben und ich kann davon ausgehen, dass mein Gegenüber, ob die jetzt im Tramli sitzen oder im Kaffee oder am Arbeitsplatz, die wissen auch, dass ich viel Geld dafür gezahlt habe.
Genau. Also ist es so, eine Prestige-Marke ist auch ein Positionierungsgut. Das heisst, der Wert von dieser Marke hängt nicht davon ab, was der Nutzen ist, sondern vielmehr, wer es besitzt und eben, wer es nicht besitzt. Das heisst, inhärent bei Prestige-Marken ist immer so eine gewisse Exklusivität und die Exklusivität, die wird halt sehr stark über den Preis gesteuert und deshalb ist es häufiger so, dass eben Prestige nicht zu einem fairen Preis gibt, sprich zu einem Preis, der halt die Kosten reflektiert und widerspiegelt von so einer Marke.
Und da höre ich jetzt bereits, viele Leute werden sagen, ja klar, also eben so eine Uhr hat vielleicht einen reinen Warenwert von, was weiß ich, vielleicht ein Uhrwerk, wo um die 900 bis 1000 Franken kostet, dann ein bisschen ein schönes Lederarmband, macht dann vielleicht 1500, reinen Warenwert. Aber im Laden zahle ich dann 20, 30, 40.000 Franken dafür. Also die Grösse obendrauf, das ist das, was Prestige ausmacht.
Genau.
Und das lässt sich in dem Sinne auch gar nicht so genau berechnen. Also es wird dann sehr schnell sehr eine Grösse, wo man Handgelenk mal Pi oder dann eben durch das Gegenüber kann festmachen.
Ja, eben der Preis ist da, um Exklusivität halt auch zu garantieren. Aber dass sie halt nicht für jeden verfügbar ist.
Wie schafft es denn eine Marke, dass sie zu dieser Größe wird, dass sie eine Prestige-Marke wird?
Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Kriterien, die eine Marke muss erfüllen, damit sie dann so eine Prestige-Marke ist. Also einerseits muss sie sicherlich mal auffallen, das heisst, sie braucht einen grossen Grad an Differenzierung und Eigenständigkeit. Das heisst, es darf nicht Alltag sein, es darf keine alltägliche Marke sein. Ein weiterer Punkt ist sicherlich, dass sie auch polarisieren muss, weil eine Prestige-Marke entspricht nie der Norm. Aber wenn man jetzt schaut, ein Porsche polarisiert viel stärker als jetzt beispielsweise ein VW. Und was auch wichtig ist für Prestige-Marken, sie müssen so ein bisschen geheimnisvoll sein. Das heisst, sie dürfen nicht zu vertraut sein. Das heisst, es soll nicht so sein, dass eine grosse Masse weiss, wie sich der Nutzen von so einer Marke anfühlt. Beispielsweise eben, wie sich ein Porsche fährt, wie sich eine teure Creme im Gesicht anfühlt oder wie ein 30-jähriger Whisky beispielsweise schmeckt. So, das Geheimnisvolle soll nach wie vor ein bisschen bewahrt bleiben.
Jetzt könnte sich jemand sagen, okay, ich schaffe jetzt eine Prestige-Marke von 0 auf 100. Das geht ja irgendwie nicht. Da braucht es immer noch einen Zeitfaktor dahinter, oder bis so eine Marke entsteht. Kann man das sagen? Also gibt es Prestige-Marken, die jetzt innerhalb von 2-3 Jahren könnten entstehen, theoretisch?
Ja, wir haben gesehen, eigentlich unmöglich ist nichts. Ich meine, wenn man schaut, wie sich Marken heutzutage entwickeln, wenn man Google schaut, wie schnell dass sie das geschafft haben, sozusagen eine Weltmarke zu werden, eben, unmöglich ist es nicht. Aber ich glaube, bei Prestige-Marken ist vor allem wichtig, eben, dass man eine Geschichte dahinter hat. Also Geschichte dahinter, Prestige-Marken sind immer sehr wichtig. Rolex beispielsweise, das ist eine lange Tradition dahinter. Rolex sind die ersten gewesen, die keine Taschenuhren mehr produziert haben, sondern Armbanduhren. Eben, und das muss man schon sagen, dort stehen Geschichten dahinter, die man gut kommunizieren kann und dann halt auch das Prestige ein bisschen vorwärts treiben.
Kann es zum Schluss vor dem ersten Teil auch sein, dass eine Marke plötzlich so der Zenit überschritten hat, dass sie plötzlich das Prestige verliert, weil sie zu bekannt ist, weil sie nicht mehr das Mysteriöse um sich herum hat?
Ja, das ist so. Also Bekanntheit ist weniger das Problem als Vertrautheit. Das muss man vielleicht unterscheiden. Also Bekanntheit ist einfach, man weiss, dass es die Marke gibt. Mhm. Vertrautheit ist, man weiss, wie sich die Marke anfühlt, was die Marke ausmacht. Und ein Beispiel ist sicherlich Apple. Apple ist von einer Nische in die Masse gewachsen und sie ist sehr vertraut worden, eine sehr grosse Gemeinschaft von Leuten. Das heisst, dort haben wir sicherlich auch ein bisschen Prestige dort verloren.
Jetzt Prestige verloren mit dem Erfolg, sagt der Ausgucker von Young und Rubicam. Ja, wir Schweizer gehen uns ja eher ein bisschen bescheiden. Lieber bescheiden als protzig. Das ist eine von den Schweizer Eigenheiten. An die Retter treten da zum Beispiel unsere südlichen Nachbarn, die Italien, auf. Und die Frage natürlich ist klar, warum wird Italien unterm Strich mehr Prestige gezeigt als bei uns? Warum hat man dort ein bisschen weniger Berührungsängste, was das Prestige zeigen angeht? Das erfahren wir gerade als nächstes so im Treffpunkt auf DRS 1.
Je te le prête.
Ihr seid am 9:30 der Treffpunkt. Alles zu Prestigefragen heute Vormittag. Zeigen, was man ist. Zeigen, was man hat. Die goldige Uhr am braun brennenden Handgelenk zum Beispiel. Oder ein schönes Goldkettchen auf einem Bett voll Brusthaar. Ein typisches italienisches Klischeebild vielleicht überhaupt. Scheint das Prestige, denken die Italien, deutlich grösser zu sein als bei uns hier in der Schweiz. Denken wir nur an die schicken italienischen Kleider und Schuhe. Oder an Silvio Berlusconi. Massimo Agostinis, Italien-Korrespondent zu Rom. An was für Beispiel zeigt sich das im Alltag, dass unsere südlichen Nachbarn viel weniger Berührungsängste haben, was Prestige zeigen angeht?
Ich denke, man kann gehen, wohin man will. Ob alt oder jung dort sitzt. Die Italiener sind tendenziell, und auch die Italienerinnen, sind tendenziell schöner angelegt. Sie geben viel mehr Wert drauf. Ich sehe das auch in meiner Familie. Ich habe selber einen Vater, der ist Italiener. Bevor er zum Haus ausgeht, werden die Schuhe immer gewichst. Er lebt auf dem Land, aber wenn er dreckige Hosen hat oder so, ist das vielleicht nicht ganz so schlimm, um ins Dorf zu gehen. Aber mindestens die Schuhe, die mir auf Hochglanz putzt sind. Und so zieht sich das eigentlich durchs Leben, dass Far bella figura, wie das auf Italienisch heisst, einfach sehr wichtig ist. Man gibt Zeit und man gibt Geld dafür aus, dass man nach außen anständig und sauber wirkt.
Far bella figura, tönt schon schön. Geht das zum Beispiel auch bis zu den Kindern? Aber dann sagen die Kinder, dass denen schon früh beigebracht wird, das gehört einfach dazu. Man legt sich schön und gut an.
Italienische Familien geben für Kinderkleider massiv viel Geld aus. Sie gehen, es gibt zum Beispiel auch wenig Secondhand-Shops. Also man kauft für Kinder, wenn man sich's irgendwie leisten kann, neue Kleider ein, wo man allenfalls dann weitergeht ans zweite Kind, falls man überhaupt eins hat. Das ist bei den Italienern ja nicht mehr so der Fall. Also man gibt für Kinder, gibt man sehr viel Geld aus. Am Sonntag sieht man das dann auch. Man geht zwar nicht mehr in die Kirche, das macht man seit 30, 40 Jahren nicht mehr so. Aber sie haben doch noch Lackschuhe an. Sie werden richtig gehend rausgeputzt am Sonntag. Das ist nicht immer lustig, das kann auch eine Qual sein, weil mit so Kleider darf man sich natürlich auch nicht, darf man auch nicht gross rumrennen oder so.
Gibt es auch noch Prestige-Konkurrenzkämpfe zum Beispiel zwischen den Städten oder den Regionen innerhalb von Italien?
Das gibt es natürlich auch, so wie es in der Schweiz auch gibt. Es hat jetzt ist ein kleiner Konkurrenzkampf ausgebrochen zwischen den Städten, wer jetzt ein neues Museum für moderne Kunst hat. Aber sonst, denke ich mir, ist das mehr etwas, was in der Vergangenheit vor allem gegangen ist. Italien ist ja ein Land gewesen mit ganz vielen verschiedenen Herzogen, Fürstentümern etc. Also wirklich aufteilt in Dutzende von solchen Häusern. Und die haben sich regelrecht den Kampf gegeben, wer ist die schönste Stadt. Und das Resultat, das sehen wir heute. Es gibt kein Land, das so viele schöne Innenstädte hat wie Italien. Das geht eben auf die Zeit Renaissance vor allem zurück, wo sich die verschiedenen Städte und die verschiedenen Fürstenhäuser Konkurrenzkampf geliefert haben, wer die schönsten und prächtigsten Städte hat.
Far bella figura, also auch bei den Städten. Wir sind im Gespräch mit Massimo Agostinis, Italien-Korrespondent Rom. Wenn wir jetzt von der individuellen Ebene, die so schick und schön gekleidet ist, doch nochmal schnell auf die Städte zum Beispiel selber gehen. Ein Klischee, das wir haben, je nachdem, ist, dass die Strassen und Plätze zum Teil eben überhaupt nicht so frisch rausgeputzt sind. Woher kommt das? Ist das eher etwas, was in der Peripherie so anzutreffen ist oder auch im Zentrum von einer Stadt?
Im Zentrum, da geben sich die Tourismusverantwortlichen von Nord bis Süd, glaube ich, Mühe, die Städte sauber zu behalten. Sie beklagen aber auch immer wieder, dass sie im Vergleich zu der Schweiz etwa dreimal mehr Geld ausgeben, um die Städte sauber zu behalten. Das hat damit zu tun, dass die Italiener in ihrem Alltagverhalten eben sich, sobald sie über die Schwelle von ihrer Wohnung raustreten, nicht mehr so verhalten wie drinnen, wo sie schauen, dass alles in Ordnung ist. Draussen, das ist allgemein gut, das gehört allen Ärger muss man sich nicht so wahnsinnig drum tun. Und das führt eben dazu, dass man spickt Trambillett am Boden, man spickt den Kassenbon am Boden, auch wenn es überall Müll, also Abfallkübel rumstehen hat. Das hat damit zu tun, dass die Italiener den öffentlichen Grund und Boden als nicht ihres anschauen, wo sie eigentlich Steuern zahlen oder sollten dafür zahlen. Und das führt dazu, dass man das dann einfach so ein bisschen sich selber überlässt. Und je nach Stadtregierung ist dann statt sauberer oder ein bisschen weniger sauber.
Jetzt geht es in Italien wirtschaftlich schlecht, kann man sagen. Wo wird im Alltag, wenn wir jetzt das Prestige vom Individuum anschauen, wo wird dort zuletzt gespart?
Kleider, lustigerweise, ist etwas, wo sozusagen die letzten Zahlen wird sehr viel gespart. Also man geht nicht mehr einfach so viel Geld aus wie vorher. Man spart dann auch noch bei Ferien, auch bei Autos. Das überrascht vielleicht auch. Aber die Italiener sind dann doch so pragmatisch, dass sie merken, wo, wenn es dann halt nicht mehr geht, wo man sich also wo, wenn es nicht mehr geht, dass man halt auch in diesen Bereichen sparen kann, die wichtig wären, für Bella Figura zu machen. Und das sind dann eben die drei Sachen, die ich vorher aufgewiesen habe. Es ist allerdings auch so, man denkt, italienische Mode ist ja nicht eine pompöse Mode, italienische Mode ist eine simple Mode. Und häufig lenkt sie auch, dass man recht einfach angelegt ist und für einfach irgendeine Kette, die auffällt, das lenkt an und für sich schon, die kleidet für sich alleine schon. Ich glaube, das macht es den Italienern dann auch ein bisschen einfacher können zu sparen, weil eben die Mode erlaubt es auch mit wenig Geld schön daher zu kommen.
Das Prestigeverhalten von den Italienerinnen und Italienern, das ist unser Italien-Korrespondent aus Rom, Massimo Agostini. Merci vielmals. Und jetzt fragen wir Sie daheim oder unterwegs, was für Prestigegehabe geht Ihnen gegen den Strich auf? Was für Prestige möchten Sie auf der anderen Seite aber nie verzichten? Wir haben für Sie eine Diskussionsform aufgemacht, gerade auf der Frontseite von DRS1.ch. Dort können Sie reinschreiben, welches Prestigegehabe geht Ihnen auf die Nerven. Wir sind gespannt auf Ihre Inputs und auf Ihre Ziele. DRS1.ch, stolze Pfau oder bescheiden Suen, jetzt mitmachen. Eins an dem Montagvormittag, der Treffpunkt, schnell auf die Schweizer stossen. Verkehrsinfo-DRS von 9.31 Uhr Stau, der stockende Verkehr in der Region Zürich auf der A1 Richtung Bern zwischen Zürich-Seebach und Zürich-Affoltern und in der Gegenrichtung zwischen Dietikon und Zürich-Ost. Folglich auf der A3 Richtung Gubristunnel vor dem Limmataler Kreuz stockender Verkehr. Und dann weiter stockenden Verkehr gibt's auch vor dem Schneichtunnel stadteinwärts. Zudem bleiben in der Zentralschweiz die Hauptstraßen zwischen Gurtnellen-Wieler und Wassen sowie zwischen Hospental und Realbwegen Lawinengefahr bis auf weiteres gesperrt. Als Folge hiervon ist die Strecke Realpospental auch auf den Schienen gesperrt. Weiter gesperrt auch die Bahnstrecke über den Oberalp zwischen Netschen und Chamut. Folglich ist der Betrieb am Autoverlad am Oberalp eingestellt. Ebenfalls eingestellt der Betrieb am Autoverlad an der Furka. Und schließlich ist wegen einer Fahrleitungsstörung die Strecke der Rätischen Bahn zwischen Filisur und Davosplatz unterbrochen. Reisende zwischen Tiefenkastel und Davosplatz werden mit Bussen befördert. Wie legen Sie sich an? Mit was für einem Auto? Stehen Sie vielleicht gerade jetzt im Stau? Wo verbringen Sie die Ferien? Was haben Sie für einen Beruf? Alles Prestige-Fragen heute in der Sendung «Treffpunkt auf DRS 1». Warum tun wir Menschen uns mit solchen Prestige-Wert schmücken? Und die Frage, die geben wir jetzt direkt weiter mit dem Professor Franz Schultheiss. Er ist Soziologe an der Universität St. Gallen und uns jetzt zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Schultheiss.
Ja, guten Morgen.
Sie sind, Ihnen ist wohl mit Schweizerdeutsch da, und darf ich mich auch mit Ihnen auf Schweizerdeutsch unterhalten. Herr Schultheiss, wenn wir die Prestige-Fragen jetzt, uns anschauen, die wir vorher gehört haben, eben zum Beispiel die Italiener, die sich viel, viel mehr Mühe geben, die eben Far una bella figura machen, also wo es ganz wichtig ist, dass man auf dem Land auch mit einem richtigen Kittel und schönen Schuhen umeinander läuft, oder in der Schweiz, dass man sich grosse Gedanken macht, wie man wirkt. Das ist ja nicht etwas offensichtlich, das erst in den letzten 100 Jahren entstanden ist. Sie als Soziologe, wen würden Sie sagen, ist das Prestige zum ersten Mal in die Menschheit eingedrungen oder haben wir uns Menschen zum ersten Mal mit Prestige befassen?
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil wir ja von sehr frühen Epochen dann kaum noch Zeugnisse haben. Allerdings bekommen wir von vielen Anthropologen, Ethnologen, von archaischen Gesellschaften Berichte, die darauf schließen lassen, dass es sich um eine sehr archaische gesellschaftliche Tatbestand handelt. Es gibt zum Beispiel ein Ritual, das wir in vielen, vielen primitiven, wie man sie auch nennt, archaischen Gesellschaften finden, das sogenannte Potlatch. Das ist ein Ritual, wo die Vertreter zweier Stämme, die Chefs, an ein Feuer treten. Einmal im Jahr wird dieses Ritual da vollzogen und man geht dann großzügig hin und sagt dem Gegenüber, du großer Mann des Stammes so und so, ich schenke dir drei meiner besten Felle. Geht man hin und wirft die Pelze dann ins Feuer und lässt sie verbrennen. Dann kommt der Gegenüber und sagt ihm, ich schenke dir genauso viel und noch drei dazu. Das Ritual dauert so lange, bis die gesamten Schätze dieser beiden Stämme verbrannt sind. Was dabei verloren geht, ist ein materieller Wert. Was gewonnen wird, ist Prestige, ist Ehre, ist Reputation. Und wir finden also schon sehr früh die Tendenz, materielle Güter zu verschwenden, zu zerstören, um Prestige zu gewinnen. Und vieles an der heutigen Mode und am ostentativen Konsum, ostentative Verschwendung, die wir heute immer noch kennen, dient diesen Prestigezwecken. Also wir haben es hier mit einem sehr archaischen Element zu tun. Wir könnten auch von einer anthropologischen Konstante sprechen. Das heißt also, einen gesellschaftlichen Tatbestand, der transhistorisch in allen Epochen und allen Gesellschaften wiederzufinden ist.
Also man könnte sagen, um das zuzuspitzen, Prestige zu haben ist ein urmenschliches Bedürfnis.
Ja, ist aber ein gesellschaftliches Bedürfnis. Das heißt, der Mensch entwickelt das im sozialen Zusammenhang, wo er auch gezwungen ist, sich selbst zu positionieren, auch in Machtbeziehungen sozusagen seine Chance zu verbessern, Anerkennung zu finden bei den anderen und somit auch Gehör zu finden und Durchsetzungschancen bei Entscheidungen.
Wenn wir in die aktuelle Zeit zurückwechseln, zu uns, und zwar ganz konkret in die Schweiz. Man sagt ja mal, wir Schweizer, wir setzen vor allem auf Bescheidenheit. Wir wollen nicht unbedingt das Prestige zeigen. Heißt denn, Bescheidenheit selber kann auch ein Prestige sein?
Absolut. Also in einer Gesellschaft wie der Schweiz, wo man vermeidet, das Elitäre so rauszukehren oder zu protzen, handelt es sich um eine Art, sagen wir mal, sehr sophisticated Prestige. Ja, das heißt, es ist sehr elaboriert. Man kennt die Grenzen. Man weiß, dass es unfein ist, den Reichtum so rauszuhängen und damit zu prunken. Man macht es auf subtilere Art. Das heißt aber nicht, dass es nicht existiert, sondern es ist einfach nochmal verfeinert. Und man muss auf einer Klaviatur des Prestige spielen, wo man jeden kleinen Ton auch genau beherrscht.
Woher kommt das? Warum ticken wir da in der Schweiz anders als zum Beispiel in Italien oder im russischen oder asiatischen Raum?
Ja, das ist auch eine gute Frage, über die man eigentlich erstmal forschen müsste. Es gibt kollektive Mentalitäten, die sind kulturspezifisch, die sind aber historisch gewachsen und kennzeichnen eine Gesellschaft. Und die Schweiz als basisdemokratische Gesellschaft, immer auch sehr bottom-up orientiert, die Volksmeinung zählt, die Volksnähe auch bei Politikern und bei ökonomischen Eliten ist wichtig. Das heißt, wir haben hier eine andere Kultur mit einer anderen Umgangsweise, auch mit gesellschaftlichen Positionen und Prestige. Als zum Beispiel in Frankreich, wo die Eliten sich klar als Eliten zu erkennen geben, wo sich die Intellektuellen Intellektuellen nennen. Das würde in der Schweiz so schnell keiner von sich selber dann sagen. Das heißt, es gibt so eine gewisse Scham- und Peinlichkeitsschwelle, die sich hier in der Schweiz deutlich zeigt und die mir eigentlich sehr angenehm ist.
Wenn ich Sie als Professor und als Soziolog, Herr Schultheis, anspreche, was ist für Sie selber Prestige, wenn Sie in einer so einer sehr reflektierten Art und Weise sich Gedanken machen über Prestige? Was ist für Sie selber Prestige?
Prestige bedeutet, dass man in den Augen der anderen existiert, dass man jemand ist, dass man einen gesellschaftlichen Wert hat, der von den anderen geschätzt wird. Und wenn ich das zurückgespiegelt bekomme, diese Wertschätzung, dann kann ich auch ein Selbstwertgefühl entwickeln, kann also letztendlich auch eine gewisse gefestigte Identität haben und eine gewisse Selbstzufriedenheit, sich sagen zu können, ja, die anderen nehmen das, was ich tue, was ich sage, meine Person wahr und spiegeln mir zurück, dass sie das gut finden.
Merci vielmals fürs erste. Prestige. Prestige gibt Selbstwert, mit dem zeigt man, was man ist und für was man steht. Das geht nämlich sehr gut ganz an der Oberfläche mit vier Rädern, mit einem eigenen Auto am besten, mit lauten, dröhnenden Bass, das kennen wir alle, vielleicht nicht aus eigener Erfahrung, aber dann ist schon mal so eins an uns vorbeigefahren mit dem Haben Sie sich auch schon gefragt, was das für Leute sind, die da drin fahren? Was Leute bewegt, wie eine Disco durch die Strasse durchzuwägen und in ihrer eigenen Definition sagen, das ist mein Prestige. Das hören wir uns genau an. Geht das nächste so im Treffpunkt auf DRS 1.
Problems surround you. scegliere non sai. Scelgo io che male fa, ma senza voglia e senza futuro. Vado incontro tutto solo in cielo nero. Io non mi vendo, ma sto morendo. Morsicato da un serpente senza siero.
Adriano Celentano aus dem Land, wo man eben «Far bella figura» kommt. Per Averti, der ist eins am Viertel vor 10 Prestige. Jemand sei stolz auf etwas sein, zum Beispiel auf glänzendes Blech mit schillernden Felgen und einem schönen Auspuff. Und dann der Sound, der schon bei zunigen Fenstern die Basstöne rausumpfen. Der DRS1-Redakteur Jörg Oeninger war bei einem Spezialist und Freak für den Fett-Sound gewesen. Und er hat erfahren, wie man in dieser Autoszene selber Prestige holt.
Der Sven Schutza von Wengi im Kanton Thurgau hat wahrscheinlich das lauteste Cabriolet von der ganzen Ostschweiz. Wenn er in seinem Cabriolet seine Musikanlage anlässt, dann hört man das schon von weitem. Wenn man drinnen sitzt und das Dach ist zu, dann ist man vom Sound wie rundum eingepackt. Es ist fast, wie wenn es im Auto würde ein bisschen winden. Und der Bass wummert. Selbstverständlich hat das mit Prestige zu tun. Nicht nur, aber auch, sagt Sven Schutza.
Ja, na gut, wenn ich jetzt 3000 Franken investiert habe in eine Anlage und mir macht das Spaß, dann möchte ich das schon, dass das andere auch sehen, oder? Ist halt einfach, das Auto ist halt Hobby, oder? Und wenn ich jetzt viel im Auto sitze, dann brauche ich das halt auch im Auto, was ich sonst auch zu Hause habe. Man hat ja lange genug dafür gebaut, oder? Das macht ja auch alles Arbeitskostgeld. Und wenn danach jemand sagt, schön geworden, oder? Das reicht dann schon.
Man lässt die Fensterscheiben runter und will gehört werden. Und für ein gutes Prestige braucht es Markengeräte. Man kann nicht irgendwelche Geräte einbauen, findet Sven Schutza.
Sicher. Also man kann sie jetzt einbauen, irgendwas, was man aus China importiert. Oder man kann sie halt was Ordentliches einbauen, wo auch ein Name draufsteht. Man kann sie auch ein Auto kaufen. Ein Auto ist ja auch Prestige, oder? Da fängt es ja schon an, oder?
Für den Sven Schutza ist eine Musikanlage im Auto mit vollem Klang und mit groben Bass nicht nur ein Hobby, sondern auch Beruf. Er verkauft nämlich zusammen mit einem Geschäftspartner Musikanlagen, Verstärker, Lautsprecher und grosse Bassboxen, sogenannte Subwoofer, alles für sein Auto. Dazu gibt es auch noch Fernseh oder DVD für die, die mitfahren, zum Beispiel integriert in die Nackenstütze vom Fahrer. Oder man kann seinen MP3-Player an die Anlage anschliessen. Und das alles baut Sven Schutza auch noch gerade ein, weil das Einbauen heikel und ein Knübel ist.
Geben tut es alles. Es ist eine Frage des Auto, der Autogröße, es ist eine Frage des Portemonnaies und eine Frage, was will man.
Seine Kunden sind die meisten männlich, zwischen 20 und 40.
Man wechselt erstmal die vorhandenen Boxen meist aus, oder? Dann ergänzt man das zusätzlich mit dem Bass, dann separat im Kofferraum oder unterm Sitz, je nachdem wie groß das Auto ist, wie stark soll es sein. Und dann tönt das Ganze schon besser.
Das Ganze tönt besser, dann hängt man noch einen Verstärker dazwischen und dann ist es manchmal auch so laut, dass man zuerst muss aussteigen, bevor man es anstellt. Das Extremste, wo das Sven-Schutz an gewissen Kunden einbaut, sind nämlich riesige Bassboxen, die mindestens doppelt so stark sind wie deren innere Disco. Stellt man die an, dann fährt sich das Blech von der Autotür an von Wellen.
Das Fahrzeug kann man in dem Fall ja auch nicht mehr nutzen, weil hinten der Kofferraum ist zu. Man braucht meistens noch eine zweite oder dritte Batterie drin, oder? Weil wo keine Batterie, da kommt hinten nichts raus. Und das Auto leidet ja auch drunter. Also in der Größe, wenn man die Größe und aufwärts, da leidet das Fahrzeug garantiert drunter, oder? Also das dauert kein halbes Jahr, dann fangen an, die ganzen Verkleidungen drinnen zu knarzen, wenn man fährt. Das ist ganz sicher.
Sie haben immer wieder so Kunden, die bei ihnen solche extreme Boxen einbauen wollen und dennoch mit Verstärker unterlegen. Es sind die, die sich regelmässig auf irgendeinem Parkplatz zwischen Genf und Romanshorn treffen und dann vergleichen, wer am meisten Druck aus der Anlage bringt. Es gibt auch offizielle Meisterschaften, wo den Richter das prüfen. Dort geht es aber auch noch um den schönen Klang. Aber zurück zum Prestige. Der schöne und laute Klang, der ist wichtig. Auch der Sven Schutza hat in seinem Auto eine potente Anlage. Man tut sich gern vergleichen, sagt er.
Also insgeheim macht man das sicher, oder? Also jeder, der sich eine Anlage einbaut und da Geld ausgibt und dem das Spaß macht, der würde jetzt lügen, wenn er da Nein sagen würde, oder? Ganz klar.
Tendenziell lässt man in seinem Auto von Tag zu Tag immer ein bisschen lauter Musik, sagt der Sven Schutza aus eigener Erfahrung. Da ist man gleich mal auf vielleicht 145 Dezibel. Zum Vergleich, ein Presslufthammer auf der Strasse hat 110 Dezibel.
Also sicher, das macht man automatisch. Spätestens wenn man von der Polizei angehalten wird und die dann sagen, man hat sie schon von Weitem gehört, dann weiß man es. Dann macht man wieder ein bisschen leiser, aber das hält nicht lang.
Früher haben zwei kleine Zusatzboxen auf der Ablage hinten im Auto gelangt. Heute braucht es für das Prestige viel mehr. Und das kostet auch viel mehr. Es kann im Extremfall ohne Problem 8-9'000 Franken sein. Und wem der Sound nicht langt, der baut sich eine Disco-Beleuchtung im Kofferraum hinten ein. Und wir haben es gehört, es gibt alles. Wem das noch nicht langt, der hat vorne noch eine Disco-Nebelanlage eingebaut.
Ja, und der ultimative Bass-Test für Ihre Automusikanlage, den liefern wir gerade in ein paar Augenblicken. Zuerst aber einen ersten Blick auf Ihre Meinungen, Ihre Ziele, wo Sie daheim schon reingeschrieben haben, wo Sie schon beitragen haben zur Diskussion. Stolzer Pfau oder bescheidenes Huhn, welches Prestigegehabe geht Ihnen auf die Nerven? Können Sie mitmachen und mitschreiben auf drs1.ch. Freue mich auf Ihre Ziele. Zum Beispiel der Robert Fuhrer, der gerade geschrieben hat, wer glaubt, es brauche einen Offroader, um zu imponieren, erreicht bei mir genau das Gegenteil. Er wird als Idiot klassiert. Ist es ein junger Typ, dann fragt sich, was für Potenzprobleme der wohl hat. Machen Sie mit auf drs1.ch bei der laufende Diskussion. Freue mich auf alle Ihre Ziele und Ihre Meinungen dazu. 9:50 ist es und falls Sie jetzt gerade im Stau stehen, in einem von denen von der Zentralschweiz oder im Gotthard, in der Gotthard-Region, dann schauen Sie schon mal schnell, ob Ihre Bass lenkt. Chic Le Freak, DRS1 Treffpunkt auf DRS1.
Just come on down to 54. Find your spot.
Mir gehen nicht Prestige-Objekte auf die Nerven, aber die vielen Neider in der Schweiz gehen mir auf den Wecker, schreibt der Beat Hunneler auf deres1.ch, unserer Frontseite, wo wir heute mit Ihnen diskutieren zum Thema Prestige. Welches Prestige-Gehabe geht Ihnen auf die Nerven? In der nächsten Stunde reden wir mit jemandem über den elitären Baslerdeig und wie man dort Prestige lebt oder eben nicht zeigt. Und der Schweizer Autor und Kolumnist Pedro Lenz erzählt und macht sich seine Gedanken über den Hund als Prestigeobjekt. Treffpunkt auf DRS1, noch von 10 bis 11.
An dieser Stelle senden wir im Live-Programm Nachrichten. Für Sie folgt nun die Fortsetzung des Podcasts.
Ja.
Mehr Schein als Sein. Heute Vormittag dreht sich auf der Seins alles um den Pfau, um den Schein, der Glanz, der mit Prestige kommt. Wir haben letzte Stunde mit dem Soziologen Franz Schultheiss geredet, der sagt, Prestige ist ein urmenschliches, ein existenzielles Bedürfnis.
Prestige bedeutet, dass man in den Augen der anderen existiert, dass man jemand ist, dass man einen gesellschaftlichen Wert hat, der von den anderen geschätzt wird.
Ja, was für Prestige GHB geht Ihnen gegen den Strich und auf was für Prestige möchten Sie selber nie verzichten? Sie können mitdiskutieren bei uns auf deres1.ch auch in dieser Stunde. Wir hören Ihre Meinungen gerade als nächstes. Hier auf deres1, der Christian Zeugin am Mikrofon. Einen schönen guten Montagvormittag. Montagvormittag auf der Sense mit dem Treffpunkt am 8 ab 10. Heute dreht sich in dieser Stunde nochmal alles um den Schein und Sein. Mehr Schein als Sein, je nachdem, wenn jemand über Prestige redet. Prestige unser Thema. Wie viel Prestige braucht es? Welches Prestige geht den Leuten auf die Nerven? Und wir diskutieren mit Ihnen schon heftig im Internet auf deres1.ch. Es gibt zum Teil Meinungen, die ganz eindeutig sind. Leute, die sich aufregen über Leute, die Prestige wollen zeigen, Prestige-Objekt zur Schau stellen. Andere Leute, die schreiben, es geht ihnen oft Wecker, wenn die Leute neidisch sind, wenn andere Menschen ihre Neid zeigen. Und zugeschaltet ist uns wieder der Franz Schultheis, Professor und Soziologe an der Universität St. Gallen. Ja, Herr Schultheis, jetzt haben wir ein ganz starkes Gerüst hier auf der Leitung. Ich glaube, wir können in dem Moment mal probieren, es nochmal ganz schnell. Herr Schultheis, oh nein, da ist irgendetwas nicht gut mit unserer Verbindung. Ganz nicht prestigeträchtig, was wir Ihnen da zeigen, sendetechnisch in dem Moment. Aber wir probieren es, vielleicht kommen wir nochmal zurück in den nächsten Augenblick, aber irgendetwas haben wir einen Knopf in der Leitung. Also, es gibt Leute, die zum Beispiel schreiben, Zeit zu haben, sehe ich in der heutigen Zeit als grosses Prestige. Dazu kommt, dass oft der mit Prestige verbundene übermäßige Konsum zur Lösung persönlicher Probleme beitragen soll. Und den Brandes verschrieb mir, geht primär auf die Nerven, dass sich Leute von Protzerei imponieren lassen. Berlusconi ist da nur ein besonders krasser Fall. Wir probieren es in ein paar Augenblicken. Vielleicht schaffen wir es, der Franz Schultheis nochmal bei uns auf die Leitung zu bekommen. Der Treffpunkt auf deres Eins, Stichwort Prestige. Wie viel Prestige braucht es, oder können Sie auf Prestige ganz verzichten? I've been watching you, a la 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 long, a la 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 long, 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 come on, a la 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 long, a la 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 long, 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 hey. Standing across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you for a little while. And starts running wild.
Girl, I want to make you sweat,
Der ist eins am 13 Minuten ab 10 Uhr und während ich mit Ihnen schwätze am Telefon, versuche ich mir Herr Schultheiss aufzuschalten und vielleicht hören Sie mich, Herr Schultheiss? Herr Schultheiss?
Ja, jetzt sind wir.
Ja, prima. Und jetzt haben wir einfach noch schnell ein Echo drauf, aber vielleicht hören Sie mich besser so.
Gut.
Ja, wunderbar. Also, Herr Schultheiss, Stimmung ist ganz interessant im Moment. Es gibt die einen Leute, die beim Thema Prestige sagen, jawohl, klar, das gehört zum Leben, ich reg mich einfach auf über die, die es speziell protzig zeigen. Und die anderen sagen zum Beispiel, Prestige an und für sich ist kein Problem, ich habe mehr ein Problem mit den Nieder in der Schweiz. Also die Leute, die sagen, das gönne ich dir nicht. Was für eine Rolle spielt der Neid in der Prestige-Diskussion, die wir heute Morgen führen, auf der Seins?
Ja, wir können sagen, das ist die andere Seite der Medaille. Wenn Prestigehascherei nervt, weil man das Gefühl hat, dass da sozusagen aufgesetzt wird, dass da inszeniert wird und dass sozusagen mit falschen Mitteln nach Anerkennung gestrebt wird, dann ruft das auf der anderen Seite dann auch ein negatives Gefühl hervor, den Neid, von Leuten, die das Gefühl haben, sie kommen werden vom Schicksal weniger privilegiert und können nicht mithalten. Wir müssen den Unterschied machen zwischen vielleicht dem Begriff Prestige und dem der Anerkennung. Prestige ist etwas pejorativ, ist auch negativ besetzt und wirkt schon als Klassendistinktion von denen da oben. Anerkennung ist ein Wert, der für alle Menschen gilt. Alle streben danach, anerkannt zu werden von den Familienmitgliedern, von den anderen Jugendlichen in der Schulklasse oder auf der Straße, von den Nachbarn und schlichtweg von so vielen Menschen wie möglich, vor allen Dingen von Menschen, die uns selbst etwas wert sind. Also je mehr Wert ich einem anderen zuerkenne, umso wichtiger ist sein Urteil für mich.
Jetzt haben wir in der letzten Stunde ein Beispiel gehört von Leuten, die sich ihr Auto richtig aufmotzen. Zum Beispiel mit einer lauten Stereoanlage, wo das Auto dann je nachdem fast unfahrbar wird, weil es noch hinten eine zweite oder eine dritte Autobatterie braucht. Man kann den Kofferraum nicht mehr brauchen. Man macht viel Lärm. Da werden Nebelanlagen eingebaut, damit es nebelt wie in einer Disco und Lichter. Also wo Sie und ich, Herr Schultheiss, uns würden sagen, das ist doch einfach lächerlich. Und trotzdem ist das für die Leute, wo so viel Geld in so ein kleines Auto reinstecken, ist das trotzdem Prestige. Was macht das für einen Sinn?
Ja, wir leben ja in einer sehr differenzierten Gesellschaft mit sehr vielen verschiedenen sozialen Schichten und Milieus. Und je nach Milieu gelten andere Werte. Wir können in einem Milieu im Auto quasi den Fetisch schlechthin finden und da investiert man dann das Geld, was man hat, hinein und führt das auf der Straße vor und hofft eben dann auf eine spezielle Anerkennung von einem speziellen Publikum. Andere gehen hin und kaufen sich Kunstwerke, die gerade jüngst 250 Millionen für einen Cézanne dann kosten. Und auch das ist ein Prestigeobjekt. Und derjenige, der sich den Cézanne kauft, guckt wahrscheinlich ein bisschen verächtlich auf denjenigen, der ins Auto investiert. Und so haben wir ständig auch beim Suchen nach Prestige auch wieder Klassendistinktion und haben da auch letztendlich Formen des Ressentiments und Formen des gesellschaftlichen Aberkennens von Prestige einer Gruppe gegenüber der anderen.
Es gibt zum Beispiel im Moment eine Entwicklung in England, wo sozial schwachgestellte Gruppierungen zum Beispiel gerade bei einer Hochzeit so viel Geld wie möglich investieren wollen ins Brutkleid. Also wo Leute mit wenig Geld versuchen, möglichst prestigeträchtig sich an einer Hochzeit zu zeigen. Und auf der anderen Seite reden wir jetzt dann noch im Verlauf von dieser Stunde mit jemandem, der aus der Basler Gesellschaft erzählt, wo Leute mit sehr, sehr viel Geld versuchen möglichst wenig zu zeigen, dass sie viel Geld haben. Woher kommt das? Also, dass quasi die Unterschicht möglichst viel wird zeigen und eine ganz kleine Oberschicht möglichst wenig wird zeigen, dass sie das hat.
Wenn man ganz oben dazugehört, dann hat man das alles und braucht es nicht zu demonstrieren. Ja. Und es ist sogar unfein, zu sehr seine eigenen Privilegien rauszuhängen. Das ist also wirklich dann sehr eine subtile Distinktion und subtile Prestige-Inszenierung. Je weiter wir in der gesellschaftlichen Hierarchie runterkommen, umso direkter wird dieses Bedürfnis dann auch ausgelebt und der gesellschaftlichen Umwelt gezeigt. Es ist für gerade Mitglieder der weniger privilegierten Schichten eine Frage der Ehre. Zu ganz bestimmten Zeiten wie einer Hochzeit oder einer Taufe oder einer Kommunion, sich nicht lumpen zu lassen, wie man im Volksmund sagt. Also zu zeigen, dass man auch ein Ehrgefühl hat und dass man mithalten muss. Und dann gehen dann häufig Familien hin und ruinieren sich halb, nur um nicht sozusagen von den anderen ja missachtet zu werden. Und da sieht man, wie unglaublich stark dieses Bedürfnis ist, im gesellschaftlichen Kontext immer wieder Anerkennung zu bekommen.
Und da wären wir dann wieder bei dem archaischen Bild, das Sie letzte Stunde erzählt haben, wo alte Tribes oder alte, wie würde man dem sagen, also alte Stammesstrukturen, genau, Stämme, ihre schönsten und besten Fälle verbrennt haben und damit der Ruin auch ein Volk oder ein Zeichen war von Prestige. Merci vielmals. Franz Schultheiss, Soziologe an der Universität St. Gallen ist das gewesen. Und wir diskutieren mit Ihnen immer noch weiter auf deres1.ch, welches Prestige GHB geht Ihnen so zünftig auf die Nerven, hier im Treffpunkt auf deres1. Auf deres 1 am 8 vor 10:30 zum Thema Prestige. Unser Thema heute: Was machen die ganz Reichen, um zu signalisieren, wer sie sind? Ein Beispiel bringt uns zum berühmten Basler Teig, den man eben je nachdem überhaupt nicht will signalisieren. Der Basler Teig, die wohlhabende Oberschicht aus Basel mit wohlklingenden Namen, die über Generationen sehr stark mit der Stadt verwurzelt sind. Sie sind in steinreich, kann man sagen, sondern pflegen auch eine bestimmte Lebensart. Reden zum Beispiel ein lupenreines Baseldeutsch, wo ich jetzt gar nicht sicher bin, ob das der Minu, der Basel-Kolonist, der uns zugeschaltet ist, auch so lupenrein kann. Also ich weiss, ich kann es sicher nicht. Guten Morgen, Minu.
Guten Morgen, Herr Zeugin.
Aber es tönt auf jeden Fall schon um einiges gepflegter bei Ihnen, Minu. Der Minu als Künstlername. Wie kennt man jemanden auf der Strasse aus dem Teig, hat mich heute Morgen jemand gefragt auf der Redaktion. Ich habe es nicht können sagen. Und Sie, gibt es das überhaupt, dass man den würde erkennen?
Also es ist ja so, dass wenn man in Basel wohnt, weiss man einfach, wer vom Teig ist. Man erkennt ihn vielleicht an einem schlechten Mäntel, an einem falsch sitzenden Jacketkleid. Der Teig ist nie sehr gut angezogen. Der alte Teig, muss ich sagen. Der neue Teig hat sich da natürlich durch verschiedene Heiraten, wo man jetzt nicht mehr untereinander heiratet, sondern auch irgendwie der Schritt einmal in eine französische Familie wagt oder sogar in eine italienische Familie. Das hat sich jetzt ein bisschen aufgeweicht und da tut die junge Generation schon einmal ein Hermes-Gürtel am Bauch tragen. Aber bei den Alten ist das Gummimäntel immer noch sehr en vogue.
Das ist hochinteressant und Sie verbringen mir ja auch eine gewisse Zeit in Rom. Wir haben vor einer Stunde mit unserem Italien-Korrespondent geredet, der sein Papa, der auf dem Land wohnt, der wird immer mit den ganz feinen Schuhen und Frischputzenschuhen sich bewegen, schaut immer bei den Hosen, dass sie frisch bügelt sind und glättet. Da ist ein diametraler Gegensatz, also der alte Basler Teig holt sich oder zeigt sich Prestige, indem er eben überhaupt kein Prestige zeigt. Ist das richtig so?
Das ist richtig. Man muss aber einfach wissen, dass wenn in Basel jemand Merian oder Sarasin oder Burgen oder Fischer heisst, das sind etwa 40 alte Basler Namen, dann ist halt das schon Prestige und mehr braucht man da gar nicht dazu sagen und auch nicht mehr dazu zeigen. Wenn eine Frau Burgut kommt, dann geht sowieso schon alles in Knäu oder ein Herr Fischer mit V und finden, okay, das gehört dazu. Jemand, der die Namen nicht hat oder der halt einfach zugezogen ist, der versucht es dann auf eine andere Art und dann passieren die Sachen mit den lauten Auti, die wir vorhin gehört haben, oder mit einer Rolex am Armgelenk. Und über das rümpft natürlich das alte Basel oder der sogenannte Teig die Nase.
Wo verkehren denn die Leute? Wo verkehrt der Baselteig, wenn er sich außerhalb von seinem schönen alten Herrschaftshaus bewegt?
Also sie verkehren natürlich vor allem untereinander und man ladet gegenseitig ein, man hat sogenannte Stubeneinladungen und dann verkehrt man sicher nicht in den wunderbaren Zwei-Sterne-Beizen ringsum und summe, sondern da zeigt man sich nicht will und das hat ja einer von euren E-Mail-Schreiber sehr richtig betont, weil man Angst hat vor dem Neid. Ich glaube, dass das ganze verrückte Understatement, das die alten Basler haben, sehr fest mit Neid zu tun haben. Man will auf gar keinen Fall auffallen und man will nicht den Neid auf sich ziehen. Also geht man nicht in irgendeine schicke Beiz, sondern man ladet gegenseitig ein. Wenn man dann aber natürlich nach Zürich geht oder irgendwo ins Ausland geht, dann lässt man es dann schon gerne mal krachen, weil einem dort ja niemand kennt.
Weil einem niemand sieht und kennt. Gibt es denn so etwas wie einen Prestige-Konkurrenzkampf innerhalb vom Teig?
Das gibt's nicht in dem Sinn, wie wir jetzt uns das vorstellen, dass also eine Frau Sarasin ein besseres Kleid hat als Frau Merian, sondern der Kampf findet vielleicht so statt, dass die einen sagen, gut, ich gebe jetzt 30 Millionen für ein neues Affenhaus und die anderen sagen, und ich gebe dafür 100 Millionen für ein neues Museumshaus. Also die Wettbewerb findet auf ganz anderen Ebenen und findet auf einer Nacht statt, dass eigentlich die Allgemeinheit davon profitiert.
Und sehr oft trotzdem mit verborgenem Namen. Also wenn Sie jetzt sagen, eben 30 Millionen für ein Affenhaus oder 100 Millionen für irgendein anderes Kulturobjekt oder eine Institution, zeigt man da heute den Namen? Lässt man den auch anschreiben oder behält man sich dort, wenn möglich, das noch vor?
Das hat sich auch geändert. Also früher war das alles wirklich geheim gewesen. Aber auch der Teig hat gemerkt, dass halt, also wenn eine Bank hinter dem Teignamen steht oder Chemie hinter dran steht, dass natürlich der PR-Effekt, wenn man so etwas stiftet, gross ist und entsprechend geht man seit etwa so, würde sagen, seit 15 Jahren geht man auch an die Öffentlichkeit. Die erste, die das gemacht hat, ist die Gigi Öri gewesen, also eingeheiratet in die Hofrosch-Familie, wo sie ihr Tittihaus-Museum aufgemacht hat, ist sie eigentlich die erste vom Teig gewesen, die überhaupt an die Öffentlichkeit ist damit und die Stiftung präsentiert hat und gesagt hat, da bin ich dahinter. Und das hat, sie hat nicht gesagt, wie viel es gekostet hat, aber es hat sehr viel Geld hat sie investiert und das hat sie denen auch zu erkennen gegeben. Und nach der Gigi sind dann so andere vom Basel-Teig auch gekommen und haben dann auch einmal nicht mehr 10 Millionen gestiftet mit dem Name darunter.
Kurze Frage zum Schluss. Wo steht der Basler Teig in 20 Jahren oder in 50 Jahren?
Ich glaube, das hat sich dann verwässert, weil die junge Generation, also ich rede jetzt so von den 20- bis 40-Jährigen, die dem nicht protzen und keine Neider haben wollen, die nicht sehr viel auf das geht. Die leben ihr eigenes Leben. Man muss sich aber auch vorstellen, dass früher noch der Teig natürlich ein kleines Dorf war. Das sind 40, 50, 60 Familien gewesen. Jeder hat jeden kennt. Die sind unter einer Lupe gelebt und da hat man nicht Wellen auffallen. Und heute hat sich das ja ein bisschen verwässert und ist auch grösser geworden. Und entsprechend verliert sich jetzt das fast ein bisschen ja von sophisticated gehabt.
Über den Basler Teig der Milustadt bekannte Kolumnist. Live aus Basel, hier im Treffpunkt auf der Seite. Merci vielmals. Unser Prestige, über das diskutieren wir heute Morgen. Stolze Pfau oder bescheidenes Huhn? Fragezeichen. Je nachdem, vielleicht noch ein anderes Tier. Wie eine bestimmte Hunderasse auch kann Prestige vermitteln. Das erfahren Sie bei uns gerade als nächstes in ein paar Augenblicken hier auf der Seite.
These days I wake up in some place new, where my old guitar's the only familiar face in this room. And if I close my eyes, I don't have to think real hard. I can almost see me standing. No place like home. It holds you like a warm, soft kiss. Home. It's the one place that you know you're missed. I could travel around this world, no matter where I go. A part of me will always be. There's a world of things that money just can't buy, like the smell of mama's coffee, the sound of crickets in July. Sometimes I dream I'm back there once again, in a town you can't pass through without shaking someone's hand. There's no place like home. It holds you like a warm, soft kiss. Home. It's the one place that you know you're missed. I could travel around this world, no matter where I go. A part of me will always be at home.
Stimme von den Wilkinsons. Und Home gehört auf DRS 1. Verkehrsinfo DRS von 10.33 Uhr in der Region Zürich auf der A3 Richtung Zürich zwischen Horgen und Thalwil Stau wegen einer Baustelle. Zudem in der Zentralschweiz, dort bleiben die Hauptstraßen zwischen Gurtnellenwiler und Wassen sowie zwischen Hospental und Realp wegen Lawinengefahr bis auf Weiteres gesperrt. In der Folge ist die Strecke Realp-Hospental auch auf den Schienen gesperrt. Weiter gesperrt ist die Bahnstrecke über den Oberalp zwischen Netschen und Chamut und folglich ist der Betrieb am Autoverlauf am Oberalp eingestellt, ebenfalls eingestellt der Betrieb am Autoverlad an der Furka. Hingegen konnte die Störung der Rätischen Bahn auf der Strecke zwischen Filisur und der Vossplatz behoben werden. Und zum Schluss noch der Schwerverkehr wegen Schneefalls ist die San Bernardino-Strecke zwischen Ander und Pian San Giacomo für den Schwerverkehr gesperrt.
My kind of lady, no better love could I embrace, no better heart, no other face, can't quite compare with you. You came along and then you mend my broken dreams. I was so yeah, baby, you came through. We'll make it yours too, in spite of those who say it's wrong. This time we feel that we belong. Now we can truly say we'll be together, and that's all we'll ever need. We'll love each other. That's the way it's gonna be. And nothing under the sun or moon can make us be apart.
Dir ein Eins am 8 ab halber 11. Was machen wir Menschen alles, um zu zeigen, wer wir sind oder wie wir möchten sein? Das haben wir heute Vormittag in der Sendung Treffpunkt auf Dir ein Eins schon ausgiebig analysiert. Prestige. Wenn wir über Prestige reden, dann können wir immer wieder eine bekannte Marke mit ins Spiel. Und einer, der weiss, wie man Marken aufbaut, wie man sie bewirbt und kommuniziert, ist der Urs Kucker, unser Studiogast heute Morgen, strategischer Planer bei Young & Rubicam, eine Agentur für Werbung und Markenaufbau. Urs Kucker, wenn wir mal Schweizer Marken unter die Lupe nehmen, ein bisschen genauer, was sind besonders starke Schweizer Marken, die einen so einen gewissen Glanz haben, wo man sagt, die kennt man, das sind die grossen?
Ja, das Paradebeispiel von der Prestige-Marken aus Schweizer Sicht sind sicherlich die Uhren, wie beispielsweise eine Rolex oder ein IWC. Das sind natürlich Marken, die sehr ein hohes Prestige ausstrahlen. Und da ist Swissmade sicherlich im Ausland sehr stark als Prestige-Objekt, wenn die Marken aus der Schweiz kommt.
Was macht es denn aus, also wenn wir dort nochmal schnell können mit der Lupe draufheben, warum gerade die drei Marken? Was gibt denen den Glanz?
Ich glaube, was diesen Marken den Glanz gibt, ist eben, dass sie halt eine gewisse Exklusivität haben, dass sie auffallen, sie sind nicht alltäglich. Sie haben auch noch ein bisschen das Geheimnisvoll. Also es weiss nicht jeder, wie es ist, so eine Marke zu besitzen.
Wenn wir ein bisschen in dieser Markendiskussion noch weitergehen, es gibt 20, Sie glaube, in Ihrer Agentur schauen Sie alle zwei Jahre die 20 prestigeträchtigsten Marken an. Mhm. Dort dann unter diesen 20 Titeln sind 8 davon sind Auto. Also fast die Hälfte von diesen 20 sind Automarken. Und da mehr und mehr spielt auch die Umweltfreundlichkeit eine Rolle. Ich glaube, jetzt an und für sich die umweltfreundlichste ist glaube nicht dabei. Also ein von diesen japanischen Autoherstellern hat zwar kein Prestige noch in diesen 20, aber ist durchaus denkbar, dass sich das in den nächsten Jahren noch dort entwickelt.
Autos sind sicherlich sehr prestigeträchtig, das ist ja so. Ich glaube, das, was Sie ansprechen, ist vor allem eben die Umweltfreundlichkeit, die neue Umweltfreundlichkeit, die durchaus auch ein Prestige-Objekt sein kann. Es gibt ein schönes Beispiel aus den USA. Dort ist der Lexus, das SUV, der Hybrid damals, oder zuerst verkauft worden, ohne grosse Kennzeichnung, dass es Hybrid ist. Aber bei den Amerikanern ist es dann sehr schick geworden, dass man einen grossen Kleber hinten auf die Scheibe tut, dass es Hybrid ist, um eben so ein bisschen das Prestige zu zeigen, hey, man kann sich's leisten, ein umweltfreundliches Auto zu fahren.
Und dann gibt's, wenn wir bei den Marken sind, wir haben es jetzt von den Prestige-Marken gehabt, aber es gibt auf der anderen Seite auch noch die bekanntesten Marken. Also, was weiß ich, Schweizer Bombchips-Hersteller zum Beispiel gehört, glaube ich, dazu. Zweifel, sagen wir jetzt einfach mal, wenn wir auch noch andere Marken nennen, wie Schoki-Firma zum Beispiel, Geie oder eine andere Firma, Coca-Cola. Das sind alles bekannte, grosse Namen, aber die haben in ihrer Studie nicht Prestige. Was ist der Unterschied dort?
Nein, man muss unterscheiden. Weil wir haben, also das, was wir ausweisen, sind die stärksten Marken. Also, das ist eine Komponente Bekanntheit. Aber das sind Marken aus dem Alltag. Also, das sind Marken, wo sich alle Leute können leisten können, die sehr alltäglich sind. Und dort ist es schon so, dass die kein Prestige haben. Prestige oder Marken, die Prestige haben, das sind Marken, die nicht so wirklich vertraut sind. Und man muss unterscheiden zwischen Bekanntheit und Vertrautheit. Bekanntheit ist, man weiss, dass es die Marke gibt. Vertrautheit ist, man weiss, wie sich so eine Marke anfühlt, wie sie schmeckt, eben wie ein 30-jähriger Whisky beispielsweise schmeckt oder wie sich ein Porsche anfühlt. Wenn zu viele Leute wissen, wie vertraut die Marke ist und wenn zu grosses Wissen über die Marke besteht, dann verliert sie an Prestige.
Das ist wirklich ganz interessant. Sie haben ja vorher, wo wir noch nicht auf Sendung sind, ein Beispiel erwähnt von einer Marke in Singapur, glaube ich, die um Biegen und Brechen versucht hat, Prestige zu machen. Wie genau funktioniert das?
Ja, das ist Chivas Regal, wo das probiert hat. Das ist ein Whisky-Marke. Die sind ursprünglich Nummer 2 gewesen und haben gesagt, okay, wir wollen Nummer 1 werden. Und wie es das geworden sind, ist, dass sie einfach den Preis aufgesetzt haben und sehr arrogante Werbung geschaltet haben. Und das hat funktioniert. Das ist natürlich ein Schuss, der sehr gut nach innen losgehen kann. Also das ist, der Erfolg ist nicht garantiert. Dort hat es jetzt funktioniert, wenn man einfach den Preis ändert und Kommunikation ändert. Aber eben, man kann sehr gut nachher bankrott gehen.
Und ist es vielleicht typisch, dass es etwas ist, was jetzt im asiatischen Raum basiert ist, da wären Sie als Berater oder als strategischer Planer für eine Marke in der Schweiz vorsichtiger?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, im asiatischen Raum oder auch in Russland zeigt man, was man hat, noch viel stärker. In der Schweiz geht es doch eher Richtung Understatement. Aber das haben wir ja auch schon gehört, jetzt vom Minus im Basler Teig oder vom Herrn Schultheiss.
Genau, also die Einfachheit, je nachdem, ist die Exklusivität und durch Einfachkeit wird eben je nachdem auch Prestige gezeigt, so eine Schweizer Eigenheit. Hunde können Prestige haben, auch wenn man sie unglaublich grusig findet. Das hören wir gerade als nächstes von Petro Lenz.
jetzt so ein Splin. Sonnenschein, mal fester und mal nur ganz fein. Kumpet Evelin, hoch an meinen Trampolin. Wo sie sie gesehen in meinem Magazin, hat sie gewusst, das ist ihre Medizin. Sie hat es lachen und kann jetzt der Salto, hindert sie schon im Trampolin. Develin, ja Develin, oh, 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 Develin.
Develin,
hätte es so einen Splin, oh, 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 Splin. Develin,
hätte Splin.
Bei Regen und bei Sonnenschein, mal fester und mal nur ganz fein. Kumpet Evelin, hoch an meinen Trampolin. Für ihren Freund hat sie nicht mehr Termin. Dabei ist sie doch so feminin. Oh, jeder weiß, sie liebt so heiß. Ja, nur mein Eis, das ist ihr Trampolin. Im Leben geht's dir wieder, Evelin. Mal stehst du im Regen, mal im Sonnenschein. Mal bist du oben, mal bist du am Boden. Nicht jeder fällt so viel. Nicht jeder hat ein Trampolin mit Evelin. Evelin, ja, Evelin, oh, 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 Evelin.
Evelin, Evelin,
hätte so ne Splin, oh, 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 Splin.
Evelin, hätte Splin.
Evelin, ja, Evelin, oh, 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 Evelin.
Evelin, Evelin,
hätte so ne Splin.
Ihr seid am 13 Minuten vor 11 Marken, wenn man sie anhat, dreht oder kauft, die einem Prestige geben, das ist das eine. Titel, je nachdem, ein Doktortitel, den man hat, das ist das andere. Hat uns eine Mail erreicht von der Ruth Olo aus Champéry im Kanton Wallis. Sie bringt uns nochmal das Beispiel von Österreich in den Kopf. Das ist nicht richtig. Dort liest man zum Beispiel den Herr Realitätenbesitzer oder Magistrat I.R. Der Herr Bürgermeister, der Polizeirevierinspektor und eben die Anrede wie Herr Schuldirektor, Herr Abgeordneter und noch richtige früher, Frau Lehrerin oder Frau Studienrätin. Schönes Beispiel. Merci vielmal, Frau Olo. Und dann eben die Tierwelt. Da gibt's auch noch den Hund. Pedro Lenz.
Zwei Typen, die ein bisschen wie Rocker aussehen, mit Tätowierungen und Jeansgilet und langen Haaren und Ohrenringen, haben laut zusammen diskutiert. Leck mir, ist das ein grusiger Hund gewesen. Das glaubst du jetzt also nicht, was die Madame für einen unglaublich extrem himmeltraurig grusigen Hund bei sich hatte, hat der eine behauptet. So etwas Grusiges habe ich noch gar nie gesehen. Was ist es denn für einen gewesen? Ich weiss doch das nicht. Ich kenne doch die Hunderasse nicht. Er war einfach von oben bis unten grusig. Ein grusiges Fähli, ein grusiger Grin, grusige krumme Beine, grusige Ohren, grusige Schwanz. Alles war grusig an diesem armen Hund. Der andere Typ, also der, der den Hund nicht kennt hat, hat es genauer wissen. Ist es der Kampfhund gewesen? Das glaube er eher nie, hat er erst gesagt. Für einen Kampfhund sei er viel zu mager gewesen. Und ein Schosshund sei es auch nicht gewesen, für das sei er dann wiederum zu gross. Aber ein Wachhund oder ein Polizeihund oder so sei es ganz sicher auch nicht gewesen, weil für das sei er eindeutig zu blöd ausgesehen. Wieso willst du jetzt wissen, dass er blöd war? Hey, hallo, das hast du vom Schiff aus gesehen, der Hund war sehr grusig und sehr blöd gewesen. der Hund nicht gekannt hat, hat gelacht und gesagt, wenn es wirklich so sei, dann sei sicher ganz ein teurer Hund gewesen. Weisst, wenn ein Hund grusig ist und man ihn für nichts brauchen kann, dann ist der einzige Grund, warum dass man ihn kauft, der Preis. Das ist eine Sache vom Prestige. Je grusiger, desto teurer, desto mehr Prestige, hat er erklärt. Das hat dem anderen offensichtlich eingeleuchtet. Jedenfalls hat er zum Abschluss gesagt, ich weiss nicht genau, was Prestige heisst, aber wir können froh sein, dass wir keine teuren Hunde vermögen. Ich würde mich mit so einem teuren Hund durch alle Böden durchschämen, Prestige hin oder her.
Der Treffpunkt war auf der RS1 8 vor 11. Wir haben aus Italien gehört, wo un far un vella figura fest zur italienischen Kultur gehört. Wir haben das Basler Beispiel gehört, wo es bei der alten Generation vom Basler Teig eben noch schick ist, wenn man das alte Mänteli trägt. Und wir haben mit einem Soziologen geredet, der sagt, ja, Prestige haben, Prestige leben gehört zum urmenschlichen Bedürfnis, ist ganz existenziell. Und zum Schluss vielleicht die Worte noch vom Adrian. Nur schlicht und einfach ein Vorname, den ich geschrieben habe auf drs1.ch. Der Adrian, der schreibt, Zeit zu haben, sehe ich in der heutigen Zeit als grosses Prestige. Je nachdem man Zeit hat zum Gartenpflege. Allen, die mitgeschrieben haben, merci vielmals und die mitdiskutiert haben, hier bei uns in diesen beiden Stunden. Dankeschön, dass sie mitgeschrieben haben. Ja, Zeit zum Gartenpflege, zum Beispiel nach den Frostschäden, nach dem sehr, sehr kalten, eiskalten Winter. Im Rotgeber nach den Elfen bei meiner Moderationskollegin Joëlle Behler verraten wir Ihnen, dass es jetzt noch nicht Zeit ist, die Äste und die Bäume und die Sträucher zu schneiden, warten Sie, bis der erst warm und der wirklich erst warm milde Frühlingsregen vorbei ist. Der ist jetzt noch nicht, weil für das ist jetzt kühl. Detail dazu nach den Elfen, hier auf der RS1.
Sally called when she got the word. She said, I suppose you've heard about Alice. Well, I rushed to the window and I looked outside, but I could hardly believe my eyes. A big limousine rolled up into Alice's drive.
Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice.
We grew up together, two kids in the park, carved our initials deep in the bark. Me and Alice. Walks through the door with her head held high. Just for a moment, I caught her eye as a big limousine pulled slowly out of Alice's drive.
Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice.
Voglia di stringersi poi vino bianco, fiori e vecchie canzoni. E si rideva di noi, che imbroglio era, maledetta primavera, che resta di un sogno erotico se al risveglio è diventato un poeta, se a mani vuote di te non so più fare. Come se non fosse amore, se per errore chiudo gli occhi e penso a te.
Bye.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.